Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jan Brandt ist 1974 geboren, in einem kleinen Ort in Ostfriesland aufgewachsen. Er hat in vielen großen Städten gelebt. In Berlin wurde er zum erfolgreichen Schriftsteller mit mehreren preisgekrönten Romanen. Jetzt gibt es was Neues von Jan Brandt. Ein Buch zur Stunde könnte man es nennen, denn es geht um das Wohnen. Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt, so heißen die beiden Geschichten in einem Band. Guten Morgen, willkommen in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, Jan Brandt.
Guten Morgen.
Von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden, von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen. Das sind ja die etwas romantisch moritatenhaft klingenden Untertitel Ihres Buches. Fahren wir zunächst mit Ihnen aufs Land, Jan Brandt, und erzählen Sie mal, wie Sie zum Fitzcarraldo von Ostfriesland wurden. Was ist da passiert?
Ja, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Ostfriesland und da habe ich eben die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Und dadurch, dass meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sehr alt geworden sind, sehr spät Kinder gekriegt haben, reicht unsere Familiengeschichte sehr weit zurück. Und das war immer sehr präsent, diese Zeit noch von vor 150 Jahren. Und es standen auch immer noch die Häuser meines Urgroßvaters da. Und ja, und irgendwann, das Haus war nicht mehr in Familienbesitz. Und irgendwann hieß es dann, oder ich sah dann, es ist zum Verkauf stehend. Und ich merkte aber, das ist jetzt, ich hätte es gern gekauft. Ich hatte mal so die Vorstellung, da vielleicht ein Literaturhaus einzurichten. Aber es war dann eben verkauft worden an einen Bauunternehmer. Und als ich hörte, dass der es abreißen will für einen Neubau, da erwachte in mir so der Zorn. Das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und da wurde ich dann so ja, zu dem Fitzcarraldo. Ich dachte, ich muss das retten.
Wir befinden uns konkret in Ihre Hofe, wenn ich es richtig ausspreche. Im Örtchen von 3600 Seelen habe ich aufs Wikipedia abgepinselt. Ein Ort, den Sie, wie Sie schreiben, mit 18 am liebsten abgefackelt hätten. Jetzt eine Rückkehr und ein ja hochromantisch-emotionales Heimatprojekt, bei dem Sie sich selbst zwischendurch gefragt haben, was ist denn mit mir jetzt eigentlich los? Ja, was denn?
Ja, das ist so der Widerspruch, in dem ich da mich befunden habe. Einerseits eben mein jugendliches Ich, das ja in diesem Ort immer noch sehr stark verankert ist und nichts sehnlicher wollte, als da rauszukommen. Und gleichzeitig immer irgendwie diese Sehnsucht danach, diesen Ort doch irgendwie in seiner Ursprünglichkeit wiederherzustellen oder zu erhalten oder so. Also das ist ja auch so ein wahnsinnig konservatives Projekt. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist mit mir los? Ist das jetzt so die Midlife-Crisis? Ist das jetzt, wenn man 40 wird, ist das dann so, dass man plötzlich wieder zurück will zu seinen Wurzeln? Also ich habe da eine ganze Weile in einem sehr starken Widerspruch zu mir selbst gelebt.
Aber Sie sind tapfer angegangen, also Termine gemacht mit Bankberatern und Kostenrechnungen aufgestellt. 250.000 Euro hätten Sie gebraucht fürs Erste. Weil es hat den Ihre Familie eigentlich gesagt, also oder die Leute auch in Ihr Hofe, so angesichts dieses Sohnes, der jetzt so voll entbrannt für die Familientradition auftritt, früher als rebellischer Jugendlicher hat er ganze Geschosse verachtet.
Ja, also die haben natürlich mein Projekt einerseits unterstützt, also sage ich jetzt mal mental und haben auch gesagt, dass sie das gut finden. Finanziell wollten sie aber nichts dazu geben und haben mir eher davon abgeraten, haben gesagt, du verrennst dich da in etwas und dieses Haus, das ist ein Fass ohne Boden. Wenn du das kaufst, du wirst dann sicher nochmal so viel reinstecken müssen. Die Grundsubstanz ist einfach 150 Jahre alt mit einigen Umbauten oder mit so gravierenden Umbauten, dass kein Denkmalschutz drauf ist. Also du verschuldest dich und du wirst dein Leben lang nicht mehr froh. Das war eher so der Tenor.
Sie beschreiben dann aber auch ausführlich die Geschichte des Hauses. Sie sagten selber, die Familiengeschichte reicht bis tief ins 19. Jahrhundert zurück, mit all den Vorfahren. Und dann stehen Sie drin, das ist eine tolle Szene, wie Sie beschreiben, legen eine Hand auf eine Wand und dann rauscht so die gesamte Weltgeschichte ab 1850 sozusagen bis heute ins Buch. War das tatsächlich so, wie so eine Art Epiphanie, so eine Erscheinung, die Sie da plötzlich hatten in dem Haus?
Ja, das war ganz komisch. Ich stand in diesem leeren, ausgeräumten Haus in dem Wohnzimmer und da waren natürlich neue Tapeten dran. Und dann habe ich gedacht, so, ich muss jetzt rausfinden, was unter diesen Tapeten ist. Vielleicht ist da ja noch was, irgendwie alte Zeitungen, Briefe, Geld, was weiß ich. Was zum Vorschein kam, war aber eine bemalte Wand, also bemalter Putz eigentlich, so wie das früher war, als es noch keine Tapeten auf den Wänden gab. Und dann habe ich sozusagen das Gefühl gehabt, das ist so die Ader des Hauses irgendwie und die sterbende Ader des Hauses. Und da habe ich meine Hand draufgelegt und in dem Moment, ja, rauschte wirklich wie in so Sekundenschnelle nochmal so die gesamte Weltgeschichte durch mich durch. Das war das Gefühl.
Und Sie träumen da sogar von einem begehbaren Roman. Schönes Bild.
Ja, das war natürlich dann irgendwann auch so. Ich arbeite schon sehr stark an dieser Familiengeschichte, auch an einem Auswandererroman. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, naja, das, was ich hier jetzt mache, ist eigentlich auch nichts anderes. Also diese Recherche um dieses Haus, um diese Familie, nur um das zu erhalten. Es fühlte sich irgendwie so an, als ob ich plötzlich Teil wäre meiner eigenen Geschichte.
Wie es ausgeht, dürfen wir, glaube ich, gar nicht verraten, oder doch? Man drückt Ihnen beim Lesen nämlich richtig die Daumen, ne? Klappt es denn? Bekommt er die Kohle zusammen? Oder kommt vielleicht doch noch ein reicher Onkel um die Ecke und sagt, hier hast du es? Aber fahren wir jetzt erstmal zurück nach Berlin, Jan Brandt, zur Wohnung in der Stadt, zum zweiten Teil Ihres Buches. Wobei man an dieser Stelle sagen sollte, dass Ihr Buch ein sogenanntes Wendebuch ist. Also wortwörtlich, zum Drehen nämlich. Man kann so oder so anfangen. Ich habe mit einem Haus auf dem Land angefangen. Ich habe nachher gedacht, es wäre vielleicht besser gewesen, umgekehrt mit dem Stadtkapitel zu beginnen, weil man dann eher versteht, warum sie plötzlich vielleicht so eine Heimatliebe entwickeln, nach nämlich 20 Jahren prekärstem Wohnen in der Stadt, das sie da beschreiben. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das prekäre Wohnen, das ist ja etwas, was ich von Anfang an kenne. Ich bin 1998 nach Berlin gezogen, damals in den Prenzlauer Berg, in Wohnungen, die sehr runtergekommen waren, mit Außenklo und Kohleofen und Einfachverglasung. Und ich habe es sehr genossen. Also ich habe wenig Miete gezahlt. Es war eine unheimliche Freiheit, dort zu leben und ja auch literarische Projekte anzustoßen. Nur diese niedrigen Mieten haben es eigentlich ermöglicht, diese Art von Literatur entstehen zu lassen. Mhm. Ich meine, als Schriftsteller lebt man immer in gewisser Weise prekär. Und die jetzt steigenden Mieten und eine Eigenbedarfskündigung, die ich erlebt habe, machen es einfach sehr schwierig, weiterhin in Berlin zu bleiben.
Und diese Geschichte, die wirkt wirklich wie ein Kommentar zur aktuellen Debatte um den ganzen Wohnkomplex. Sie haben sie natürlich viel, viel früher geschrieben, bevor es überhaupt um Enteignung ging. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in den letzten Wochen, ja, dass Ihr Herz vielleicht auch da für den einen oder anderen Demonstranten oder für die ganzen Demonstranten schon schlug, oder?
Ich bin eigentlich seit Jahren auf diesen Demonstrationen, weil ich das in Kreuzberg immer miterlebt habe, noch viel krasser, als ich es selber erlebt habe, wie Leute aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Das betrifft ja nicht nur mich oder Künstler, sondern es betrifft ja alle Mieter, Normalverdienende, Alleinerziehende, die keine Wohnung mehr finden, Familien, die sich nicht vergrößern können, Paare, die sich nicht trennen können. Es zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft und in Kreuzberg nochmal verstärkt, weil dort eben auch, ja, es ist so ein Hotspot geworden, auch der Touristen und der Vermietung an die und so weiter und so weiter. Und es war sehr präsent immer schon. Ich war eigentlich von Anfang an dabei.
Nun beschreibt aber jeder alteingesessene Berliner die Vergangenheit als Wohnparadies. Als ich 1986 herkam, konnte man in Kreuzberg eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 150 Mark warm kriegen. Aber das war damals eben eine Ausnahmesituation und Berlin war immer eine. Ich habe beim Lesen so gedacht, naja, wenn jetzt Menschen in Hamburg, Frankfurt am Main oder München das Buch lesen, dann müssen die zwischendurch mal herzhaft lachen, ja, und sagen, also jetzt heul mal nicht rum, Mäuschen. Wir kennen diese Lage schon immer. Bei uns ist das nämlich immer schon so gewesen.
Das ist richtig, aber die Einkommen in Hamburg oder München oder Frankfurt waren auch immer viel höher als in Berlin. Und die Wohnungen und die ganzen Viertel waren nicht so runtergekommen wie beispielsweise im Osten nach der Wende oder in Kreuzberg um 1980 herum.
Und als Berliner muss ich Ihnen auch noch was hinreiben. Herr Brandt, wir wollen ja auch partout nicht aus Kreuzberg raus. Einmal fahren Sie nach Schmargendorf, das ist schön bürgerlichen alten Westen, da will aber kein Hipster wohnen, igitt, igitt, igitt. Ich muss sagen, mein Mitleid wurde an dieser Stelle kleiner.
Ja, aber das hat noch einen anderen Grund. Als freiberuflicher Schriftsteller ist man ja immer auch ein Einzelgänger und ich brauche dann schon irgendwie diesen sozialen Kosmos um mich herum. Also wenn ich meine Freunde nicht in der Nähe habe, dann fühle ich mich auch nicht zu Hause. Und Schmargendorf ist dann doch schon ein Stück weit weg. Und das hat mich, glaube ich, mehr daran gestört. Klar, das sind natürlich Luxusprobleme, sicher. Aber ich habe gemerkt, ich habe mein Umfeld doch nötig, meine Nachbarschaft.
In dieser Geschichte gibt es wirklich ein Happy End. Sie finden nämlich am Ende eine Wohnung in Schöneberg, hier fast ums Eck von unserem Sender, auf der sogenannten Roten Insel, bezahlbar, hochattraktive Lage, da schnalzt jeder Kenner mit der Zunge. Es sei Ihnen von Herzen gegönnt, Herr Brandt. Was Ihr Buch Ihre Stadtgeschichte aber, wie ich finde, sehr exemplarisch und sehr schön zeigt, ist so diese absolut existenzielle Bedeutung, die das Wohnen eigentlich in unserer Gesellschaft gewinnt. Ne? Wenn es sozusagen immer prekär wird, was das doch für eine Rolle spielt im Leben. Nicht nur finanziell, dass man also 30% seines Einkommens mittlerweile für Miete hinlegen muss.
Ja, man wird einfach sozusagen seinem Zuhause entrissen. Also ich hatte das Gefühl, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen, als ich diese Eigenbedarfskündigung bekommen habe. Und das hört ja nicht auf. Auch wenn ich jetzt eine neue Wohnung habe, es kann immer sein, dass mein Haus gekauft wird von einem Investor und dass die Mieten steigen und dass ich wieder raus muss. Also die Angst bleibt.
Vielen Dank, Jan Brandt, für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Alles Gute, nicht nur für die weitere Wohnsituation, sondern natürlich auch für Ihr Buch »Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt« im Dumont Verlag, jetzt veröffentlicht als Wendebuch, gedruckt mit insgesamt 320 Seiten für 24 Euro. Am Freitag kommt das Buch in die Läden.